SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Ein Mann im Anzug mit einer Eisbärenpelzmaske vor einem Wandschirm. Musik setzt ein, der Mann beginnt dazu zu tanzen. Dann hört man den Text. Die Luft gehört denen, die sie atmen. Ein sozialistischer Protestsong der Polit-Rockband Flo de Cologne aus den 70er Jahren. Dieses Video heißt V wie Volkswirtschaft und trägt den Zusatz ein analytischer Beitrag zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Und es gibt noch viel mehr leicht zu finden im Internet. Und alle sind sie von Armin Kuczynski. Den kennen Sie vielleicht schon aus unserem Programm mit der Radiorevue Dr. C.'s Konversationslexikon. Das wird wohl im weitesten Sinne in dieser Sendung darum gehen, wie Kunst und Wirtschaft zusammenhängen, sich gegenseitig bedingen oder wie das eine das andere abbildet. Willkommen, Armin Kuczynski.
Ja, guten Tag.
Viele Ihrer Arbeiten finde ich auf Anhieb originell oder sogar lustig. Welche Rolle spielt Humor in Ihrer Kunst?
Ein ganz entscheidender. Und wenn Sie das sagen, dann ist natürlich alles schon schön gesagt. Also weil Humor bezeichnet man ja auch als die zentrale Form der Leidensverarbeitung. Es ist eben nicht der bloße Witz, sondern Humor ist eben wirklich eine Methode, um mit Welt umzugehen. Und das ist mir ziemlich wichtig.
Und mit Welt umzugehen, aber auch mit Leid. Und konkret, welches Leid verarbeiten Sie?
Eigentlich ist sozusagen die zentralen Begriffe, an denen mich entlang hange, sind Begriffe wie Verkrampfung oder Malkontentismus oder einfach das Leiden an den herrschenden Bedingungen. Das ist ja sozusagen gar nicht so einfach, sich in der Welt zurechtzufinden, und es ist auch gar nicht so einfach, die unglaublichen Paradoxien auszuhalten, wenn man ihnen agiert. Und da ich mich von jeher nicht durch sonderliche Leichtgängigkeit auszeichne, sind diese Fragen, wie ist eigentlich mein Verhältnis zur Welt oder wie funktioniert die Welt eigentlich in Bezug auf mich, auf Gesellschaft, auf Einzelpersonen, immer so ein zentrales Leitmotiv gewesen.
Meinen Sie mit Leichtgängigkeit, dass es nicht so leicht ist, mit Ihnen zurechtzukommen, oder dass es Ihnen nicht leicht fällt, mit der Welt zurechtzukommen?
Nee, eine meiner Prämissen ist, dass ich hoffe, dass es leicht ist, mit mir zurechtzukommen, weil das in 1-zu-1-Beziehungen ja das Zentrale ist, dass man irgendwie freundlich miteinander ist und sich in die Augen guckt, und das ist ja schon ein ganz guter Anfang. Nee, mir geht es in der Tat darum, wie wird man in diese Welt hineingeworfen und wie geht man mit dieser Geworfenheit um?
Herr Kuczynski, die Einträge Ihres Konversationslexikons in SWR2 ist, wenn man so möchte, eine Fortsetzung Ihres Tanzalphabets mit anderen Mitteln, von dem ich vorhin kurz erzählt habe. Also, diese Einträge heißen beispielsweise A wie Aktie oder C wie Corporate Identity. Was fasziniert Sie eigentlich so an Wirtschaft oder vielleicht sogar am Kapitalismus?
Naja, das ist natürlich schon biografisch geprägt, in dem Sinne, dass ich zu der Generation gehöre, die 1990 Abitur gemacht hat. Also zu einer Zeit, als die großen Blöcke auseinandergebrochen sind oder sozusagen sich vereint haben in gewisser Weise und auf einmal Kapitalismus überhaupt nicht mehr in Schach gehalten wurde, sondern sich groß entwickelte. Und auch zu einer Zeit, wo gerade diese Frage, wie sich denn die Wirtschaft entwickeln könnte, mit den ersten Gedanken so operierte, dass vielleicht Manager Künstler werden sollten. Also wenig später gründeten sich Zeitungen wie Econi, später Brand 1, die sozusagen die ersten waren, oder in der Zeit dachte ich damals die ersten gewesen waren, die so ein bisschen diese Vernetzung, diese Kreativökonomien entwickelt hatten. Und dann war es eigentlich relativ naheliegend, sich mit den Gestaltungsfragen von Politik auseinanderzusetzen. Denn das war sozusagen meine Sozialisation, ist, dass ich eigentlich von der Politik zur Kunst gekommen bin, weil ich das Gefühl hatte, da geht es irgendwie um die Gestaltung von. Und dann stellte ich fest, naja, die Gestaltung von ist jetzt aber hier eine ökonomische. Also müssen wir eigentlich mal verstehen, was, oder möchte ich gar nicht gerne mal sehen, wer gestaltet da was, wofür, und was ist eigentlich die Gestaltung sozialer Systeme? Wie funktioniert das eigentlich? Und dann bin ich diesen Themen ganz naiv eigentlich nahe gekommen, weil mich es immer interessiert hat, selber Sachen zu verstehen, und aber auch vor allen Dingen ich am besten nachdenken kann, wenn ich auf einer Bühne stehe oder selber dabei rede, so quasi so Kleistsch im allmählichen Verfertigen der Gedanken. Und dann sind diese Revuen entstanden oder diese Snippets entstanden, diese Tanzfilme entstanden, wo ich immer mich gefragt habe, was ist das eigentlich für mich und wie dumm bin ich da eigentlich?
Wieso, wie dumm?
Weil man natürlich mit so, gerade diesen Begriffen, und das ist im Konversationslexikon natürlich das Zentrale, das sind fast alles Begriffe oder alles Begriffe, zu denen wir so eine emotionale Meinung haben. Also bei jedem klingt das Wort Geld in einer bestimmten Bewertung, bei jedem klingt das Wort Aktien in einer bestimmten Bewertung.
Aber bei Corporate Identity steigen vielleicht viele schon aus. Das heißt, es sind auch Begriffe, die möglicherweise ja ein Insider Publikum gerieren und andere ausschließen oder sogar ausschließen sollen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also weil Corporate Identity ist vielleicht so ein bisschen so ein so catchy, weil es so ein Anglizismus ist, aber geht da natürlich auch viel um Identität und Psychogramm von Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen wissen will, wer es ist, dann können sich die Fragen Menschen ja auch stellen. Und dann kann man eben quasi, und darum geht's eigentlich, was ist eigentlich die Identitätskonstruktion und wer nimmt einen da was mit weg mit. Natürlich ist das immer so ein bisschen, ja, oder nutzt es quasi auch immer diesen Moment, dass es in sich einen assoziativen Kosmos von Anfang bis heute entwickelt. Und in dem Rahmen auf unterschiedlichsten Ebenen agiert. Und da ist es eben so, mich interessiert immer so die Hörerinnen, die reinschalten und hängen bleiben ohne Vorbildung und die irgendwas interessant finden und was antriggert. Und mich interessiert aber auch, dass das, wenn Leute sich auskennen, sozusagen Expertinnen, auch was davon abhaben.
Was kriegen Sie von denen zurückgemeldet?
Was ich von denen zurückgemeldet bekomme, ist erstmal die in meiner Eitelkeit sehr, sehr berührende Aussage, dass das inhaltlich schon relativ genau sei. Ich habe erst eine Folge gehabt, wo mir vorgeworfen werde, die sei inhaltlich nicht präzise. Mhm. Aber ansonsten kann ich da, glaube ich, immer einen ganz guten Standard halten.
Welche war das?
P wie Projekt. Da muss ich aber auch zugeben, der PW-Projekt holte sich nicht im Ökonomiediskurs so in der Hauptsache ab, sondern eigentlich dann der Projektbegriff eher in den Kultur,
in der Kunst dann.
In der Kultur und in der Kunst. Und da ist man bei solchen Begriffen ja durchaus immer entweder 50 Jahre voran oder 50 Jahre zurück.
Welcher Zweig der Wirtschaftstheorie ist Ihnen denn näher? So die Befürworter der Selbstregulierungskräfte des freien Marktes und des Monetarismus, also Friedman oder Hayek, oder eher so die Keynesianer, die eben staatliche Eingriffe befürworten, also Keynes selbst, aber prominent in jüngerer Zeit auch Piketty.
Also in dem Rahmen bin ich eindeutig auf der keynesianischen Seite, wenn dann in dem Rahmen dieses Systems. Aber ich habe, und das ist auch ein schöner Nebeneffekt von dieser Auseinandersetzung über die Jahrzehnte, bin mit einer relativ klaren politischen Haltung in dieses Feld losgegangen und die verwischt immer mehr. Das Einzige, was bleibt, ist die tiefliegende Skepsis, dass alles, was das Wort Freiheit vor sich her schiebt, in welchen Konsequenzen auch immer, zumindest in der ersten Welt, mit Vorsicht zu genießen ist.
Heißt, also wenn Sie sagen, es verschiebt sich, dass Sie, sag ich mal, von einem eher linken Systemkritiker zu jemandem geworden sind, der zwar staatliche Eingriffe befürwortet und auch, sag ich mal, den alten Keynes-Satz, auf lange Sicht sind wir alle tot, für richtig hält, aber trotzdem sagt, es muss irgendwie so und so viel freier Markt muss sein.
Nee, ja und nein. Also ich bin da eben nicht ein, ich habe sozusagen natürlich immer im Herzen den Wunsch, dass es eine Utopie gibt und dass es auch vor allem eine Organisation von gemeinsamen Wirtschaften gibt, das ohne Kapitalmarkt auskommt und gleichsam keine Toten produziert. Und die Tatsache, dass dieser Kapitalismus bei all seinen Problematiken in der ersten Welt zu, und da wohne ich ja nun mal, mir ein ganz schön bequemes, warmes Sofa produziert hat, was in meinem Leben hier zumindest in meiner Sichtweite keinen Krieg kennt, ist etwas, was ich jetzt erstmal so hinnehme, aber auch gutieren muss in gewisser Weise. Aber ich sehe im Moment eigentlich, und das ist sozusagen, ich habe das früher gesagt, die Zeit von diesem, dass ich eine Ideologie haben könnte, die ist leider vorbei. Und insofern gucke ich mir die Sachen an und versuche eigentlich nur immer mit zwei Schritten vor und zwei zurück zu sagen, das habe ich verstanden, das ist eigentlich gut, aber das ist eben auch eigentlich schlimm.
Sie haben sich Musik gewünscht. Wir sprechen gleich noch weiter über Kunst und Kapitalismus, über Kunst und Wirtschaft. Sie haben sich Musik gewünscht vom US-amerikanischen Rap-Superstar Kanye West. Also kann man schon sagen, einem echten Musik-Großkapitalisten, einer der erfolgreichsten Künstler der Gegenwart. Mhm. Auch ein genialer Selbstvermarkter oder Selbstneuerfinder vielleicht. Mhm. Was mögen Sie an ihm?
Also ich finde, dass Kanye West in der Tat so viele Rätsel aufgibt und so unverstehbar ist und gleichsam aber so Stimmungen aufnimmt und die in einer Form umsetzt, die überhaupt keinerlei Grenzen kennt, die ich mal gar nicht, fast nicht als zeitdiagnostisch betrachten würde, sondern zeitprognostisch. Und ich finde es sehr, sehr interessant, den zu beobachten. Also ich finde ihn musikalisch auch großartig. Ich glaube, dass diese Life of Pablo-Platte von einer der großartigsten Alben ist, die ich kenne. Aber genau in dieser Differenzierung ist er jemand, der mir alle Oberfläche gibt, um über diese Welt nachzudenken.
Und da hören wir jetzt mal rein. Ultralight Beam von Kanye West und diversen Gastrappern.
I'm trying to keep my faith. We on a ultralight beam. We on a ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. This is everything. Deliver us serenity. Deliver us peace. Deliver us love. We know we need it.
Vielleicht mal eine ganz allgemeine Frage. Sie haben es vorhin schon gesagt, dass so in den frühen 90ern so die Idee aufkam, der Künstler könnte auch Unternehmer sein oder so, ja, sowas in die Richtung. Wie verhalten sich Kunst und Wirtschaft zueinander, Ihrer Meinung nach? Und ich meine jetzt nicht den Kunstmarkt.
Ja, ich meine, nee, der verhält sich ja zu Wirtschaft gar nicht, oder beziehungsweise der ist ja Wirtschaft. Mhm. Nee, das ist natürlich so eine Frage, die in ein Wespennest sticht, ne? Weil die Frage ist, welches Verhältnis wann zu welcher Zeit? Und mein Blick darauf ist eigentlich so ein ganz verkürzter, den ich jetzt mal nennen möchte, ist: in gesellschaftlichen Umbruchssituationen rücken die gesellschaftlichen Gestaltungskräfte eng zueinander. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Um 1900, Werkbundgründung, da steht Kunst und Wirtschaft nebeneinander, weil einfach die Produktionsmittel sich ändern und es darum geht, nicht weniger als eine neue Welt, ein neues Miteinander, eine neue Ästhetik, aber eine neue Kultur zu schaffen. Und das geht an der Stelle mit der Industrialisierung nur mit Kunst und Wirtschaft gemeinsam, mit Politik gemeinsam. Da gibt es dann die schönen Beispiele Peter Behrens, Emil Rathenau, also AEG und der Leiter der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule. Und immer in diesen Umbruchssituationen, also immer wenn es wirklich um was geht, dann verhält es sich so, dass sich die Frage, oder wenn keiner mehr weiß, wie es genau weitergeht, dann stellt sich die Frage, hat Kunst dazu was zu sagen? Wie ist denn deren Verhältnis zu dem? Weil natürlich die immer kunstimmanente Frage ist, oder die politischste Frage vielleicht von der Kunst ist ja, wie wollen wir leben? Und da immer ein Ohr auf dem Gleis der Gesellschaft zu haben, durch sich hindurch zu gucken, was passiert da, wie passiert es, ein Kind seiner Zeit zu sein, sehr zeitgenössisch und zeitdiagnostisch unterwegs zu sein. Und das sind natürlich dann Zugangsweisen, die dann interessant werden, wenn wirklich keiner mehr eine Antwort hat.
Ich muss mal kurz dazwischen fragen. Also sag ich mal, wenn man jetzt sagt, da gingen Wirtschaft und Kunst oder Geld und Kunst quasi Hand in Hand. Zum Beispiel, wenn Fabrikanten sich vom Bauhaus, also von Gropius zum Beispiel in Ahlfeld, die Fagus-Werke, Ahlfeld an der Leine, sich einen hellen, lichtdurchfluteten Produktionsraum für Arbeiter bauen ließen, in dem es wesentlich angenehmer war als in den düsteren Höhlen der frühen Industrialisierung.
Also ich meine, wir leben hier in einem Bereich, wo zum Beispiel die DM-Drogeriemärkte an Persona Götz W. Werner vor nicht ganz 15, 20 Jahren an ihrer ersten Geschäftsbericht erklärt haben, dass der DM-Drogeriemarkt gar kein Drogeriemarkt ist, sondern eigentlich die Fortführung von der sozialen Skulptur im Sinne von Josef Beuys. Viele Freunde von mir sind in den DM-Drogeriemarkt gegangen und haben die Verkäufer und Verkäuferinnen gefragt, was sie denn von Josef Beuys halten und wo denn ihre soziale Skulptur entsteht. Und die konnten nicht wirklich antworten.
Gut, was sagt uns das jetzt aber?
Nee, das heißt einfach, dass es eine Frage, dass es trotzdem eben die Frage ist von Gestaltung, von Organisation, Gestaltung von Räumen, Gestaltung von Miteinander. Hm. Und das also im Sinne von Kreation, Innovation, welche Begriffe es da gibt. Und da geht es eben darum, Künstlerinnen haben ja etwas ganz Vornehmes. Sie beantworten Fragen, die ihnen keiner gestellt hat, auf eine Weise, die auch erstmal keiner versteht. Und das ist natürlich eigentlich die Grundlage von Ökonomie. Also sozusagen, das passt total gut. Und wie Boris Groys mal früher so schön sagte als Beispiel, dass ein Kunstwerk von so ein bisschen Ölfarbe, alte Leinwand und ein paar Latten Holz nach 100 Jahren für 13,8 Millionen in einer Auktion wird. Das war damals das Porträt des Dr. Gachet. Das ist natürlich eine der größten Verletzungen der Ökonomie, die man sich vorstellen kann. Also so eine Wertsteigerung muss mal jemand hinkriegen. Und dann gibt es natürlich wirklich diese Kunst als die Kirsche auf der Sahnehaube, der Zuckerguss, das Verklären von gesellschaftlicher Verantwortung, der kulturelle Anlass, der bourgeoise Habitus, das gibt es ja alles. Und ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Kunst, ist da Kunst als Tun, also das Handeln der Kunst, das ist interessant für in Kombination mit Gesellschaft und Ökonomie und Politik, oder das Werk eben. Und das Werk ist natürlich mittlerweile ein nicht mehrheitlich, ist es einfach ein Produkt und das unterliegt Marktgrenzen und Marktgeschichten und funktioniert auch so.
Aber sorgen Sie als Kunstberater oder auch künstlerischer Berater für Unternehmen nicht selbst dafür, dass sich Unternehmen mit Kunst wie mit einer Kirsche auf der Sahnetorte schmücken können? Mal etwas fies gefragt.
Nee, das ist ja, also ich gehöre ja mit dieser Auseinandersetzung, bin ich ja ein totaler Kriegsgewinnler. Weil nach dem Zusammenbruch dieser ganzen Irritation und jetzt auch noch mit dem, dass ja Meadows doch vor 50 Jahren vielleicht recht hatte, dass die Welt nicht mehr so ganz okay ist, sind natürlich die, die das beschreiben, quasi die Entertainer dieses Untergangs.
Also Sie sind ein Entertainer des Untergangs, wenn Sie so wollen.
So könnte man das natürlich zynisch sagen, aber das Interessante ist ja, dass ich eben nicht wie Eckart von Hirschhausen durch die Gegend renne und glaube, dass ich nur eine Dimension habe und dann noch intelligent dabei gucke, sondern für mich ist ja das Interessante, wie gehe ich da drin eigentlich unter? Also was passiert da eigentlich? Also und das Konversationslexikon, die Person Dr. C., die dort auftritt, ist ja durchgängig dabei, eigentlich These und Antithese, alberner Clown und Wissenschaftler, verkrampfter Tänzer, leidendes Etwas, eitler Snob, Narzisst zu sein. Und diese Differenzierung geht es schon sehr stark. Und wenn ich auch nur in Engagements mit der Begegnung mit Politik oder mit Wirtschaft oder mit Studierenden auch nur eine Seele davon damit berühren kann, zu sagen, ja, ich habe Angst und ich weiß auch nicht, was ich will und was ich kann und was das soll, dann wiegt das, finde ich, das auf.
Dann verraten Sie mir doch gerade mal, was machen Sie denn konkret als künstlerischer Berater für Unternehmen? Also jetzt mal abgesehen von der Artist-in-Residence-Tätigkeit für BASF, über die wir noch sprechen werden.
Mhm. Aktuell ist dieser Begriff künstlerischer Berater richtig, weil vor ein paar Jahren quasi die BASF recherchiert hat und gut recherchiert hat und im Internet rausgefunden hat, dass ich vielleicht was zu sagen haben könnte zu dem Thema und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mit Ihnen gemeinsam über Kulturförderung nachzudenken. Und eigentlich hatte ich die Idee, ich lehne das sofort ab, weil ich eben sowas gar nicht möchte. Fand aber in diesem besonderen Moment, vor allen Dingen auch, dass es angedockt war an 100 Jahre Jubiläum der Kulturförderung der BASF, also auch historisch interessant war, bin ich quasi diesem Reiz, dieser Aufgabe erlegen. Und seitdem muss ich leider zugeben, dass Künstlerberater nicht mehr ganz so falsch ist.
Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast ist heute Armin Kocinski, Autor, Performance, Künstler, auch Radiomacher hier bei uns. Und derzeit auch Artist in Residency beim globalen Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen. Sie haben ja gerade schon erzählt, Herr Kocinski, dass Sie seit einigen Jahren dieses Unternehmen beraten, so in Fragen der Kulturförderung. Dieses Jahr wird dieses Förderprogramm 100 Jahre alt. Und ja, Sie sind jetzt seitdem auch Artist oder 2021, glaube ich, Artist in Residency, also sowas wie ein Werkskünstler geworden. Und da haben Sie sich, glaube ich, eben machen Sie auch Performances, Ausstellungen, glaube ich, auch und haben sich unter anderem beschäftigt mit Feierabend und Feierabend, dem Feierabendheim. Ne?
Ja, weil der materielle Kern quasi des Kulturengagements der BASF ist das sogenannte Feierabendhaus, in dem Konzerte stattfinden. Und ich gehe ja immer von Begriffen oder einer Frage aus und fand Feierabend eigentlich zurzeit eine der virulentesten Fragen, die ja in Zeiten von Homeoffice, von 24/7 Effizienz und globaler Vernetzung und keiner Ruhepause mehr auf allen Ebenen interessant ist. Vor allen Dingen, weil ich dann so eine These hatte, vielleicht ist Feierabend wirklich ein Begriff, mit dem man Gesellschaft viel besser beschreiben kann als mit arm, reich, rechts, links, oben, unten, sondern wer hat Feierabend und wer hat nicht kein Feierabend.
Und abgebildet haben Sie es wie? Ich glaube auch mit Zusendungen von anderen. Ne?
Ja, ist also genau, ist so, eigentlich so eine Mischung aus Recherche. Das war natürlich alles ein bisschen kompliziert, weil das in die pandemische Zeit gefällt, in der wir uns bewegen. Deshalb ging die Recherche nicht ganz so einfach. Es gab dann so Postkarten-Aussendungen, die ich gemacht habe. Es gibt einen Blog dazu. Es wird jetzt ab übernächste Woche wird es einen Podcast geben und der Countdown zu einer Feierabend-Revue, die dann im Feierabendhaus hoffentlich dann Ende Mai stattfinden wird. Dazu wird es zwei wöchentliche Online-Feierabend-Salons geben. Da kann man sich sozusagen eintragen und dann wird man eingeladen. Und das ist wie so eine Eckkneipe des Feierabends, in der die nächsten Wochen man bespricht, was das eigentlich ist und die Erkenntnisse des letzten Jahres so ein bisschen zusammenträgt.
Was waren denn so die verblüffendsten oder hübschesten oder auch erheiterndsten Zusendungen im Rahmen Ihrer Recherche?
Das Interessante ist, dass die Menge der Zusendungen, die mit Feierabend Füße hoch und unterschiedliche Alkoholiker verbinden, dass das wirklich total viel ist. Und viel mehr, als ich gedacht habe. Und dass es interessant ist, dass Feierabend als ein Rückzugsraum für alle definiert ist und ich nur eine Zusendung hatte, die sozusagen diesen schönen marxistischen Gedanken propagierte, zu sagen, okay, Feierabend, das ist die Zeit, die für die emanzipatorische Bildung geblockt sein muss. Also es gibt Arbeit und am Feierabend bildet man sich weiter, um eben sich selber zu emanzipieren und dann kommt die Freizeit, also das Ausruhen von allem. Und wie sehr quasi dieses Seufzen darüber, dass man gerne es irgendwie mal ruhig hätte und wie wenig das mit dem eigenen Leben zu tun hat und wie wenig da auch Kunst und Kultur drin vorkommt, also wie wenig da steht Konzerte oder Theaterbesuche, das stand dann immer schon mal irgendwie, weil es ja um Feierabendhaus ging, aber im Zweifelsfall weit weniger charmant, als ich erhofft hatte, sondern eher wirklich eigentlich eine richtig zeitdiagnostische Phase. Vielleicht die lustigste Antwort war oder lustige Zuschrift war eine, die mich auf Paul Feierabend verwies.
Sie haben vorhin schon gesagt, Humor ist wichtig.
Ja.
Aber in einem Interview sagten Sie, was Sie tun, ist komplett ironiefrei.
Ja.
Also humoristisch schon, aber nicht ironisch. Weil ironisch nicht gut ist?
Das Verhältnis zu dem Begriff Ironie hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Also früher habe ich das sehr, sehr pragmatisch oder programmatisch so gesehen, weil mich dieses ganze konjunktivische nicht so gemeint sein, sich hinter Ironie verstecken könnend, ohne und dabei noch elegant aussehend, weil mich das immer als eine Form, eine Kulturtechnik angewidert hat, die ich nicht ertragen konnte.
Weil sie schon wieder ausgrenzt, abgrenzt, nach unten guckt?
Ja, weil sie glaubt, etwas zu wissen und glaubt in irgendeiner Weise irgendwas im Griff zu haben. Und wenn ich irgendwas nicht habe, dann ist es irgendwas im Griff.
Aber Sie mögen schon, Sie haben ja gerade ein Beispiel genannt, auch für ironisches Auftreten, eben den schicken Anzug. Das mögen Sie schon auch. Lachsfarbene Anzüge, generell generell gut angezogen, muss man schon sagen. Sogar noch mit Krawatte, die ja eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Und sie beziehen sich da auf die subkulturelle Strömung der Mods in den 60er Jahren in Großbritannien. Ne? The Who haben sie verewigt, im Konzeptalbum Quadrophonia zum Beispiel. Aber wieso die? Da sind sie eigentlich ein bisschen jung dafür.
Ja, aber ich komme nicht aus bildungsbürgerlichem Haushalt sozusagen, sondern ich bin anders aufgewachsen. Ich bin sozusagen Kind eines Arbeitslosen, am Stadtrand groß geworden, der, als ich von der Berufsberatung wiederkam und die sagt, und ich sagte, ja, die haben gesagt, ich soll Dramaturg werden. Mein Vater zu mir sagte, ich weiß nicht, ob für Arzt dein Abitur reicht. Also das heißt, ich bin relativ weit weg von ihm groß geworden. Und Quadrophenia ist im Endeffekt ein Film, den ich früh gesehen habe. Und was dort ist sozusagen, war, dass man sich diesen Schneid nicht abkaufen lassen kann. Also dass es darum geht, Stil zu haben, dass man sich den Glamour nicht wegnehmen lassen muss. Das ist sozusagen das, was im Englischen dieser schöne Begriff der Working Class Proudness bedeutet, dass man vielleicht untergehen kann, aber gut angezogen sein muss. Diese Bilder haben sich ja total geändert. Also ich trage eine Krawatte oder trage öffentlich in Vorträgen eine Krawatte seit 20 Jahren. Und die Idee, was das die Krawatte bedeutet, hat sich in den 20 Jahren so wahnsinnig geändert. Und es wurde von der Karikatur und heute ist es wieder fast ein politisches Zeichen einer ganz anderen Richtung, die aber in vielen, vielen Systemen gut ist, weil sie auch eine Selbstbezichtigung ist. Also weil man eine Krawatte kann man ja tragen als Trump oder man kann eine Krawatte tragen in dem Wissen, dass man eine Krawatte trägt und dass das was bedeutet und dass man sich deshalb irgendwie anders verhalten muss oder erstmal in den
Mund hält. Nämlich ein bisschen anständiger.
Ja, genau. Oder ein bisschen ruhiger, ein bisschen zuhörender und vor allen Dingen gerade heute dann noch als weißer Mann mit Krawatte, das finde ich schon super, was das mit einem macht, nämlich genau diese Verantwortung zu sagen, okay, ich muss jetzt versuchen, alle Klischees, die damit stehen, irgendwie so im Verhalten anders zu machen, in meiner Sprache anders zu machen, mich selber zu bremsen, dass ich nicht nur ein aggressives, patriarchales Arsch bin.
Passend zur Geisteshaltung und zur Mod-Tradition, der nächste Musikwunsch, The High Numbers, so hießen The Who, bevor sie dann als The Who richtig bekannt wurden. Der Titel Suit, das bezieht sich auf einen Anzug mit Schulterpolstern und schmalen Hosenbeinen. The High Numbers mit Suit. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie aus eben jetzt nicht einem Bildungsbürgerhaushalt kommen und auch jetzt, sag ich mal, das Kulturschaffen Ihnen nicht gerade in die Wiege gelegt wurde. Was hat denn Ihre Familie denn eigentlich dazu gesagt, dass der Junge dann doch Künstler wurde? Und wie sehen die es heute?
Ja, wir haben das. Also, meine Mutter war immer sehr traurig, dass ich nicht Politiker geworden bin. Weil das war sozusagen die Alternative davon, weil sie immer dachte, man könnte dann in der Politik was für sie tun. Mein Vater fand das irgendwie gut. Also im Zweifelsfall hat er das gesagt, mach das mal. Und ich bin ja früher schon immer, ganz am Anfang schon immer auf die Bühne gegangen, ohne was zu können, sondern wirklich in so einem Sinne von so den Dilettantismus auch zeigen und aushalten. Insofern war das auch relativ alternativlos, dass ich mich damit auseinandersetze. So, heute gibt es zwar aus meiner Familie keine mehr, die sind alle gestorben, Aber so der Rest, sozusagen, wie sagt man so schön, das Kissen, auf dem man das Geschenk für die Eltern legt, war dann vielleicht die Promotion.
Die Sie auch gemacht haben, Über den Zusammenhang von Kunst und Wirtschaft. Ich glaube, da haben Sie vorhin ein bisschen nochmal draus referiert, so die soziale Plastik, den Bezug zu Behrens, dem Architekten und das kam genau daher. Ne?
Genau, das war aber so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich mich mit diesem Kunst- und Ökonomie-Zeugs auseinandergesetzt hatte und mich damit beschäftigt hatte. Und ich merkte, ich finde nicht die Theorie, die mir das, auf die ich mich beziehen kann. Und dann habe ich sie halt selber versucht zu schreiben.
Und Sie sind ja auch mal in die Praxis gegangen, finde ich ja faszinierend. Sie waren tatsächlich bei einem Lebensmittelhandelsunternehmen richtig angestellt. Mhm. Sie haben das zwar später auch als Forschungsauftrag oder Forschungsprojekt zumindest bezeichnet, aber wie haben die Sie genommen? Oder sind Sie da einfach hingegangen und gesagt, ich bin Künstler, ich möchte mal gern hier arbeiten, lasst euch mal drauf ein? Oder wie war das genau?
Nee, es war meine Abschlussarbeit an der Kunsthochschule, hieß Armin Kuczynski muss ins Management. Und das war eigentlich noch ein bisschen ironisch gemeint. Dann kamen aber Leute, die mich für die Metaphorik dieser Idee feierten. Und dann bin ich irgendwie sportlich geworden und habe ein Praktikum einfach angefangen. Mhm. Und möglichst weit weg von Kunst, um eben in der Wirtschaft dann in die Programmatik war. Ich studiere jetzt so lange Wirtschaft in der Praxis, wie ich Kunst studiert habe. Und dann habe ich aus sehr vielen Zufällen und am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, die richtigen oder falschen sozusagen Habituspunkte nennen, ein paar Bildanalyse-Bonbons machen, habe ich es in relativ kurzer Zeit sehr überraschend für alle geschafft, mit einem Projekt betreut zu werden. Was ein unternehmensweites war, wo man mich aber hingesetzt hat, weil man dachte, das brauchen Akademiker, damit das möglichst schön scheitert und damit alle sagen können, wir haben es wenigstens probiert. Und aus dieser Position, das habe ich dann aber doch irgendwann verstanden und dann aus dieser Position bin ich dann in der Tat dort in die, da lernt man dann ganz viele Leute kennen, dann war ich da in der Unternehmensentwicklung und so und war dann Assistent der Geschäftsleitung.
Und das alles und so. Ohne Wirtschaftsstudium, was man heute wahrscheinlich schon bräuchte.
Ja, wobei das zu der Zeit ist natürlich auch ein Glück, ne? Also das war ganze 98 und Lebensmittelhandel ist zu der Zeit eben ein wirklich weitestgehend akademiefreier Unternehmenswelt gewesen. Fast alle Chefs, also das ging Ende 90 so los, dass so komische Akademiker da kamen, aber der Geschäftsführer, dessen Assistent ich war, der hatte mit 15 auf der Fläche im Laden angefangen und war jetzt mit Ende 50 Chef von knapp 2000 Leuten. Und dass die einen Zugang dazu haben, also der hat immer so schön gesagt, ich habe keine Ahnung, was du machst, ist mir auch ziemlich egal, aber die Leute mögen es und irgendwie bist du ein guter Typ.
Das ist doch vielleicht eigentlich schon die Zusammenfassung, oder? Und denn ich wollte noch fragen nach dem Unique Selling Point. Das ist vielleicht auch noch ein Begriff, den Sie mal in Ihrem Konversationslexikon hier auf SWR 2 beleuchten können, wenn Sie es nicht schon getan haben. Nee. Also ist das der Unique Selling Point? Hat Ihr alter Chef, der kein Akademiker war, mit Kunst nichts am Hut hatte, es da im Grunde nicht schön auf den Punkt gebracht?
Ich glaube, mein Unique Selling Point, wenn es den gibt, ist vielleicht so der Satz, dass ich in dieser Welt total Angst habe, keine Idee habe, wie es weitergeht und genau das zugebe, ohne dabei zum Weinen in den Keller zu gehen.
Dann wünsche ich auf diesem Weg weiterhin viele zündende Ideen und dass die Menschen es mögen. Und sage herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank.
Das war SWR 2 Tandem heute mit Armin Kuczynski. Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, Musikauswahl Tristan Reiling. Und unser Gast, Technik Rudyard Hasel, ich bin Fabian Elsässer und wünsche noch einen schönen Abend.